Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Willkommen zum Info auf Radio Bern Rabe vom Mittwoch, dem 14. Mai 2014. Die Themen von heute: Anarchismus auch in der Schweiz, von der Jura-Föderation im 18. Jahrhundert bis zur globalisierungskritischen Bewegung heute. Und
brutale Solitude. Personne n'attend la femme venue du fond de son deuil. Personne. La maison du gardien du phare, un signe de tête pressé indique une direction.
Elegie pour un phare, Klagegedicht für einen Leuchtturm. Filmisches Meisterwerk über Trauer und Einsamkeit der Berner Filmemacherin Dominique Deriva. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten von und mit Michael Spar.
In der Türkei sterben laut diversen internationalen Medien über 200 Menschen bei einem Grubenunglück. Nach einer Explosion wurden mehrere hundert Kohlenminenarbeiter verschüttet, einige Dutzend konnten gerettet werden, Hunderte bleiben noch verschüttet. Der umstrittene türkische Premier Erdogan rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Seine Kritiker, linke Parteien und Gewerkschaften bemängeln fehlende Sicherheitsvorkehrungen. Die Minenarbeiter seien wegen dem Profitdenken Einzelner gestorben. Die Regierung mache sich mitschuldig, weil sie die Minen zu wenig gut kontrolliert habe. Schon wieder gibt ein Syrien-Vermittler auf. Gestern hat der UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon bekannt gegeben, dass der algerische Sonderbeauftragte Brahimi sein Mandat abgebe. Der Grund ist äußerst pessimistisch. Brahimi glaubt nicht daran, dass sich der schon 3 Jahre dauernde Konflikt in Syrien kurzfristig lösen ließ. Brahimi ist nach Kofi Annan schon der 2. Sonderbeauftragte, der an der verworrenen Situation in Syrien gescheitert ist. Laut Brahimi sind sowohl die Regierung als auch die oppositionellen Kräfte daran schuld, dass es keine Friedenslösung gebe. Sie weigerten sich, alle standhaft, ernsthaft zu verhandeln. Auch internationaler Druck scheint kaum Wirkung zu zeigen, insbesondere auch deshalb, weil Präsident Assad nach wie vor von Russland gestützt wird. Der Ukraine-Konflikt und somit der neue Konflikt zwischen Ost und West hat auch Folgen für Syrien. Konkrete Schritte zu einem Frieden sind im Moment kaum zu erwarten. Viva M25 ist das Motto einer Petition, die heute vom Umweltverband WWF lanciert wird. Diese fordert, dass die Bündner Behörden den Jungbären M25 am Leben lassen. Die Petition soll verhindern, dass M25 das gleiche Schicksal erleidet wie seine Vorgänger JJ3 und M13. Diese Bären wurden erschossen. Sie alle gehören zu den 9 Bären, welche die Schweiz seit 8 Jahren besucht haben. Der WWF hofft, dass er mit der Petition beweisen kann, dass die Bevölkerung hinter den Bären steht. Auf der Webseite wwf.ch kann die Petition unterschrieben werden. Das Berner Kulturzentrum Progger hat eine neue Leiterin. Heute Morgen teilte der Stiftungsrat mit, Franziska Burkhardt werde die neue Geschäftsleiterin. Die Historikerin, Slawistin und Baltistin hat viel Erfahrung im Kulturförderbetrieb. Sie war unter anderem tätig bei der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, beim Osteuropa-Programm der DEZA und beim Bundesamt für Kultur. Franziska Burkhardt wird die Nachfolgerin von Susanne Ammann, welche die Strukturen des Kulturzentrums in den letzten 5 Jahren maßgeblich mit aufgebaut hat. Und noch zum Wetter. Der morgige Donnerstag beginnt bewölkt, mit Regen ist in der Region Bern nicht mehr zu rechnen, dafür vereinzelt mit Sonnenschein am Nachmittag. Es wird bis zu 13 Grad warm. Übermorgen Freitag erwartet uns ebenfalls trockenes Wetter. Trotz wechselnder Bewölkung zeigt sich immer wieder die Sonne. Es wird langsam wieder wärmer. Die Höchsttemperaturen können 16 Grad betragen. Auch am Wochenende geht der Trend weiter. Immer weniger Wolken, immer mehr Sonne und wärmere Temperaturen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Der Anarchismus, also die Theorie des herrschaftsfreien Sozialismus, beschäftigt uns auch heute im Rabe Info. Vielerorts hat der Anarchismus oder haben Anarchisten Geschichte geschrieben. Spanien war in den 30er Jahren zum Teil anarchistisch organisiert. In den Niederlanden war der Anarchismus in den 20er Jahren eine Massenbewegung, die Zehntausende mobilisieren konnte. Und Italien wurde von einem ehemaligen Syndikalisten jahrzehntelang dominiert. Ja, Benito Mussolini, der faschistische Führer Italiens in den 20er, 30er und 40er Jahren, war ursprünglich Sozialist mit großen Sympathien für den Anarcho-Syndikalismus. In der Schweiz hingegen, so scheint es auf den ersten Blick, hat der Anarchismus keine großen Spuren hinterlassen. Michael Spahr wollte vom Historiker und Anarchismusforscher Florian Eitel wissen, stimmt dieser Eindruck?
Jeder Blick ist abhängig vom Blickwinkel. Und wenn man den Blickwinkel aus der heutigen Zeit zurück macht, ist es immer gefährlich. Also man muss jede Bewegung immer aus der Zeit heraus verstehen. Wenn man das 19. Jahrhundert anschaut, also sagen wir die Anfänge des Anarchismus in den 1860er und vor allem in den 1870er Jahren, da war es genau ein komplett gegenteiliges Bild. Also innerhalb des Anarchismus war so gewisse Regionen der Schweiz Hochburgen. Was nicht heißt, gleichzeitig ist Anarchismus weltweit eine Massenbewegung war, aber innerhalb des Anarchismus war die Schweiz sehr bedeutend, eine Hochburg sozusagen.
Wir haben gestern im Rabinfo gehört, die Geschichte von Michael Bakunin. Er liegt in Bern begraben, also er hatte eine Beziehung zur Schweiz. Hat er denn einen Einfluss auf die Schweizer Anarchisten im vorletzten Jahrhundert?
Einfluss hat er, aber ganz und gar nicht der Einfluss, der ihm immer zugeschrieben wird. Also das ist ein wenig so ein Krux mit der allgemeinen Anarchismusforschung. Sie ist sehr fixiert auf ein paar herausragende Persönlichkeiten, Kropotkin, Bakunin, später hat für Italien Malatesta und so weiter. Was sehr problematisch ist, weil A, hatten diese Leute faktisch nicht den Einfluss, den man ihnen zuschreibt, und B, widerspricht es eigentlich im anarchistischen Prinzip, solche Leaderfiguren zu haben und solche zentrale Einflüsse. Das ist eigentlich ein wenig überholt in der Forschung. Man sagt ganz klar, dass der Anarchismus sich in der Schweiz recht autonom entwickelt hat, und diese Leute, die von außen kamen, diese Russen zum Beispiel, haben einiges dazu beigetragen, haben nicht den Anarchismus ins Leben gerufen und schon gar nicht ihren Stempel aufgedruckt. Und zudem gab es massivste Meinungsverschiedenheiten zwischen Jurassier und Bakunin, also zum offenen Streit und zum Bruch eigentlich. Von dem her ist diese These eigentlich überholt.
Sie haben es jetzt gerade erwähnt, der Jura ist eine bedeutende Region für den Schweizer Anarchismus. Ich habe mal eine Theorie gehört, dass dort der Anarchismus deshalb so erfolgreich war, weil die Arbeiter im Jura waren eben gut gebildete, eigentlich Handwerker, Uhrenmacher, die in Fabriken gearbeitet haben. Und gerade vielleicht wegen dieser ausgesprochen guten Bildung im Vergleich zu den Industriearbeitern in den schweizerischen Städten waren sie empfänglicher für den freiheitsliebenden Anarchismus. Stimmt diese These?
Ja, die ganz, ganz, ganz schwierige Frage. Warum wurden genau die Jurassier-Anarchisten und andere genau nicht? Haben schon viele versucht, Erklärungsansätze zu geben. Diese Erklärung, die du eben geschildert hast, ist eine. Ich teile die eigentlich überhaupt nicht. Das Grundproblem am Ganzen ist eigentlich, dass man viel zu viel einfach die einfache Lösung sucht irgendwie und sehr stark auch diese Idee von den Handwerkern und mit diesem sozialen, wo sie stehen, ihre Ausbildung, ist es sehr eine theoretische Erklärung. Es kommt auch sehr stark auch aus der marxistischen Theorie, später auch haben Soziologen mit Theorie von Bourdieu versucht, den Anarchismus im Jura zu erklären. Ich denke, ab und zu ist wirklich, das, dann tut man irgendwie so den Gegenstand pervertieren irgendwie. Es ist schon eine interessante Tatsache, dass Anarchismus in der Schweiz im 19. Jahrhundert im Jura Fuß fassen konnte, eigentlich nur in der Westschweiz Fuß fassen konnte, wobei die Jura eigentlich die der Ort war und der Deutschschweiz fast nicht. Schauen wir die gesamteuropäische Karte an, haben wir vor allem Italien und Spanien, Frankreich, viel im Untergrund halt, Amerika weiter und dann Südamerika vor allem. Also wir haben vor allem alles eigentlich lateinische Länder. Also es muss irgendwie einen Zusammenhang geben eigentlich zwischen irgendwie so dieser lateinischen Kultur eigentlich und dem Anarchismus. Aber das hat nicht irgendwie irgendwelche mit auch, wurde viel gesagt, mit irgendwelchen rebellischen Mentalitäten und so weiter zu tun. Sondern hat mich viel mehr mit so Netzwerksachen zu tun, welche Schriften wurden wo gelesen und ganz, ganz zentrale Schriften wurden auf Französisch geschrieben oder kamen zum Beispiel auf Frankreich, zum Beispiel in Proudhon, und da war die Nähe irgendwie viel größer als zum Beispiel Schriften zu Marx zum Beispiel.
die rebellischen Jurassier in Bern, schaut man auf den Jura sowieso als rebellisch, weil sich das, der Jura ja unabhängig von Bern erklärt hat, mit zum Teil gewissen anarchistischen Methoden, könnte man oberflächlich sagen. Im Jura war der Anarchismus sehr bedeutend, vor allem im Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, der Jura war fast eigentlich ein internationales Zentrum auch für Anarchisten. Warum ist das dann zu Ende gegangen?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Der Anarchismus im Jura taucht eigentlich so ein wenig aus dem Nix auf und verschwindet dann auch wieder. 15 Jahre später, also ab 1880 eigentlich, verschwindet er so klammheimlich im Jura. Also wir haben so auch einen gesamteuropäischen Generationenwechsel. Wir haben die ersten so 15 Jahre des Anarchismus mit einer ersten Generation von Anarchisten, wo die Jurassier, wie du gut sagst, sehr aktiv waren auf internationaler Ebene und mitbestimmend halt, was sie die programmatischen Sachen anbelangen. Und dann so ab 1877 bis 80 gibt es einen Wechsel mit neuen Akteuren halt, vor allem radikalen Akteuren im Sinne von der Propagandaform, die Propaganda der Tat kommt ins Spiel. Und die Jurassier von ersten Generation, zum Beispiel Schwitzgübel oder Guillaume, die ziehen sich zurück. Die ziehen zurück aus der Bewegung und recht rapid und schnell. Und meistens ist es auch eine Form von irgendwie glaube ich, Enttäuschung, Erwartungen nicht erfüllt wurden. Sie glaubten wirklich an dieses anarchistische Programm, an die kommende soziale Revolution, die wirklich vor der Tür stand angeblich. Und die traf dann irgendwie nicht ein. Und 1877 gibt es die ersten Prozesse in Bern gegen die Anarchisten, also die ersten Prozesse in der Schweiz überhaupt gegen Anarchisten. Und das ist das markiert so eine Zäsur. Und da gibt es einen Generationswechsel, so eine langsame Nachrichtung, auch Propaganda durch die Tat und auch die Attentatswelle und später Anarchosyndikalismus eingeht, wo der Jura nachher überhaupt keine Rolle mehr spielt.
Wie war denn die Geschichte des Anarchismus in der Schweiz kurz zusammengefasst? Also es gab diese Jura-Föderation eben, die verabschiedete sich dann. Sie haben jetzt gesagt, dass kam dann zum Beispiel so eine Welle von diesem Anarchismus der Tat. Das ist halt auch, hat ein bisschen das Klischeebild vom bombenlegenden Anarchisten geprägt und eigentlich nicht der Ursprung einer eigentlich Sozialutopisten, könnte man sagen, oder Menschen, die wirklich an eine gute, friedliche, soziale Zukunft geglaubt haben. Wie hat sich das dann so über das 20. Jahrhundert entwickelt? Ende des 20. Jahrhunderts und jetzt im 21. Jahrhundert gibt es fast ein bisschen eine Renaissance des Anarchismus, vor allem auch in der globalisierungskritischen Bewegung der letzten 15 Jahre.
Ja, in der Tat, das kann man wirklich so sagen. Es ist immer schwierig, direkte Kontinuitäten in der Geschichte zu ziehen, aber es gibt sicher Parallelen und so gewisse rote Fäden, die sich durchziehen. Der Anarchismus war ja in der Schweiz eigentlich nie die große Massenbewegung, außer in der Westschweiz, mit gewissen anarchosyndikalistischen Strukturen, anfangs des 20. Jahrhunderts, wo man doch ein paar tausend Compagnons hatte und eigentlich so einen schlagkräftigen Anarchismus, der auch so große Streiks angezettelt hat und so auf Baustellen Sabotagen durchgeführt hat und so weiter und durchaus Erfolg erzielt hat, gab es immer so Wellen und hat dann eigentlich Anarchismus immer so zurückgezogen in den Untergrund und war wieder weg. Und vor allem die Zeit, also die gesamteuropäische Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ist eigentlich die ganz große Krise. Da ist an der Oberfläche zumindest nicht mehr viel, vieles mehr im Kleinen. Und dann mit, sage ich euch, Ende 60er Jahren, natürlich mit 68, den Jugendrevolten 80er Jahren, kommt Anarchismus immer wieder vor. Ich glaube vor allem auch, weil es irgendwie so, es war auch die Zeit, wo Alternativen gefragt waren. Nicht nur Alternativen zum Kapitalismus, selbstverständlich, sondern auch Alternativen zum bis dahin eigentlich das Mehrheitsmodell war, das war das sowjetische, das kommunistische Modell. Also es waren gefragt, freiheitlichere Alternativen zum Sozialismus und zum Kapitalismus halt. Und dort bot Anarchismus halt eine sehr gute Philosophie und auch gewisse Formen von Taktiken und Formen von Durchsetzung, politischen Programmen, Aktionsformen, die man wirklich sieht in den 80er Jahren Jugendunruhen und dann später ganz klar in der ganzen Antiglobalisierungsbewegung, sprich der Alterglobalisierungsbewegung, dann taucht ganz klar Anarchismus wieder auf. Und heute, man merkt, es ist weltweit ein Revival des Anarchismus, sei es in Form von Bewegung. Also viele Bewegungen haben anarchistische Postulate und Mittel aufgenommen. Man denkt nur zum Beispiel Occupy zum Beispiel. aber auch es werden viele Bücher publiziert, Bücher, politische Bücher, programmatische Bücher, aber auch Studien zum Anarchismus. Man denkt zum Beispiel der riesen Erfolgsautor David Graeber momentan. Also man geht in die Stahlfachbibliothek und neben dem Wirtschaftsnobelpreisträger Stiglitz steht noch ein Buch von David Graeber, völlig undenkbar vor 10 Jahren. Also in dieser Hinsicht ist etwas am Passieren und auch in der Anarchismusforschung ist etwas am Passieren. Es entstehen viele neue Bücher und wie die Zukunft sein wird, wird sich weisen, aber einiges kommt, glaube ich, noch.
Das sagt der Historiker Florian Eitel. Er schreibt im Moment seine Doktorarbeit über die Geschichte des Anarchismus in der Schweiz. Nächsten Samstag tritt er an einer Diskussionsrunde an den anarchistischen Veranstaltungstagen in Bern auf. Die Veranstaltung Globalisierung und Anarchismus findet um 16 Uhr im Kulturzentrum Progger statt. Einen Link dazu finden Sie auf rabe.ch unter dem Sendehinweis Anarchismus auch in der Schweiz. Auch morgen am Donnerstag, dem 15. Mai, beschäftigen uns anarchistische und anarchistisch inspirierte Strömungen. Wir senden dann ein 45-minütiges Feature über die spanische Bewegung 15. Mai, auch bekannt als die Empörten.
Rabe Info 95,6.
Sand, soweit das Auge reicht, Schrott, reife Metallteile, die aus den Weiten der Tundra aufragen, vergrabene Tote, die der Wind wieder auftauchen lässt. So ist das in Schoina, einem 300-Seelen-Kaff im hohen Norden von Russland. Schoina, der perfekte Ort, um Einsamkeit und Trauer filmisch einzufangen und die eigene Trauer zu verarbeiten. Das hat die Berner Filmemacherin Dominique de Riva getan. Mit ihrem dokumentarischen Essay «Elegie pour un phare», zu Deutsch «Klagegedicht für einen Leuchtturm», ist ihr ein filmisches Meisterwerk gelungen. Wilma Rall ist eingetaucht.
Brutale solitude. Personne n'attend la femme venue du fond de son deuil. Personne. La maison du gardien du phare? Un signe de tête pressé indique une direction.
Brutale Einsamkeit verkörpert das kleine Dorf Scheuna mitten in der Sandwüste im hohen Norden Russlands, karg und kalt, abgeschnitten von der Welt, erreichbar nur per Flugzeug oder per Schiff. Diesen Ort suchte die Berner Filmemacherin Dominique de Riva auf, um den Verlust ihres Vaters zu verarbeiten.
In einem Magazin, das Mare heißt, hatte ich ein Bild gesehen von einem Leuchtturmwächter mit seinem Sohn. Und dieser Leuchtturmwächter wurde soeben der Leuchtturm von der Armee ausgeschaltet. Und er war total revoltiert gegen diese Situation, sagte sogar, die Nazis hätten die Leuchttürme nicht bombardiert. Und jetzt würde die russische Armee so etwas machen. Und ich dachte mir, mein Vater ist jetzt soeben gestorben. Er war für mich so ein Leuchtturm natürlich. Und ich dachte, die Trauer des Leuchtturms Wächter und meine Trauer könnte sich vielleicht im hohen Norden treffen und eventuell unterstützen. Ja.
Un homme, mon père, est en train de mourir. Attends-moi. Attends-moi.
Elegie pour un phare lebt von eindrücklichen, ja schmerzhaft schönen Bildern vom Leben in Scheuna, ein ehemals blühender Ort, nun dem Untergang geweiht.
Le village ressemble à un bac à sable, où les enfants auraient laissé traîner tous leurs jouets.
Das Dorf gleicht einem Sandkasten, wo die Kinder ihre Spielsachen liegen gelassen haben.
Excrément des plans quinquennaux.
Ausscheidungen der 5-Jahrespläne.
Abstrahiert. Ils font abstraction. Ce verbe est un maître mot quand on habite sur une décharge.
Außer Acht lassen, ein wichtiges Wort, wenn man in einer Müllhalde lebt.
Und man muss sich das Dorf so vorstellen, überall liegen riesige Lastwagen, Schiffe, Kanister, riesige Dieselstrukturen, die absolut bis auf den Grund verrostet sind. Und man läuft nur in Sand und Rost. Also Scheuna war ab 1930 eine sehr wichtige Fischkolonie. Die produzierte bis 2 Millionen Konservendosen pro Jahr, das muss man sich vorstellen. aber die Fischerboote eben haben den Boden des Meeres so verkratzt, dass es keine Pflanzen mehr gab, die den Sand blockieren konnte. Zuerst haben die Russen das Weiße Meer leer gefischt, dann wurde ein Fischverbot etabliert und kurz danach eben fing der Sand an rauszukommen. Da kamen noch mehrere Tsunamis und dann war natürlich fast nichts mehr übrig.
Diese Wunden, die Scheuner im Laufe seiner Geschichte zugefügt wurden, erreichen die ZuschauerInnen nur indirekt. Über wortgewaltige Bilder der trostlosen Einöde, über Bilder von vom harten Leben in der Tundra gezeichneten Gesichtern, die uns direkt anblicken. Auf Interviews mit den Bewohnenden hat Dominique de Riva absichtlich verzichtet.
Ich wollte keinen normalen Dokumentarfilm drehen. Es ist mehr ein kinematografisches Essay über die Trauer, was ich da gemacht habe. Und deswegen auch diese Off-Stimme, die wie ein langes Trauergedicht eigentlich spricht, aber eben auch gemischt mit dem Leben der Leute aus Scheuna.
Comment se fait-il que la mort d'un père et la mort d'un phare soient si semblables?
Wie kann es sein, dass sich der Tod eines Leuchtturms und der Tod eines Vaters so ähnlich anfühlen?
Le gardien et moi, aurions-nous pu échanger nos deuils?
Hätten der Leuchtturmwächter und ich unsere Trauer tauschen können?
Ich glaube, im Leben jedes Menschen ist der Leuchtturm ein absolut faszinierendes Objekt. Und das liegt am Licht eben, das rettende Licht. Und das liegt wahrscheinlich auch an der Spirale. Und diese Spirale von der Treppe, die haben wir ja alle tief in unserem Unbewussten. Nachts gehen wir Treppe runter oder hoch und man erreicht eigentlich nie die oberste Treppe oder die tiefste Treppe. Und genau das ist im Elegie auf den Tod eines Leuchtturms, da der Leuchtturm eigentlich blind ist, weil er nicht mehr funktioniert. Und das hat mich absolut fasziniert. Und auch eben, dass ich nie rein konnte und nie richtig hoch konnte.
Der Leuchtturm ist blind, sagt Dominique de Riva. Abgeschaltet, verstummt. Das Leben im Dorf aber geht weiter.
Le village ne peut survivre, disent les femmes, que parce que nous tous déblayons le sable constamment. Sans cela, les maisons seraient enterrées en l'espace de 10 jours.
Das Dorf überlebt nur, sagen die Frauen, weil wir alle ständig den Sand wegräumen. Sonst wäre das Dorf innerhalb von 10 Tagen verschluckt. Die weiche, zarte Stimme aus dem Off nimmt einen bei der Hand. Sie erzählt, denkt nach und stellt Fragen. Fragen, die sich der Betrachter unweigerlich auch stellt.
Pourquoi donc tenez-vous tellement à ce village? C'est que dans notre village règne l'esprit d'amour. L'esprit d'amour? L'amour pour le pays où l'on est venu au monde.
Warum hängen Sie so an diesem Dorf? Weil in unserem Dorf der Geist der Liebe herrscht. Die Liebe zum Ort, an dem wir geboren wurden. Deshalb leben immer noch rund 300 Menschen in Scheuna und trotzen dem Sand und der Einsamkeit. Dominique de Riva hat einige Wochen das Häuschen vom Leuchtturmwächter bezogen und dabei ein filmisches Meisterwerk über Trauer und Einsamkeit geschaffen.
Je comprends. C'est ici, Papa, que nos chemins à jamais se séparent.
Der Film «Elegie pour un phare», Klagegedicht auf einen Leuchtturm von Dominique de Riva, entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Fotografen Dimitri Lechuk. Gleichzeitig mit dem Film erschien der Bildband «Die Sandmenschen von Scheuna». Mehr Infos gibt's im Internet. Die entsprechenden Links gibt's auf unserer Homepage www.rabe.ch unter der Rubrik «Rabe Info». «Elegie pour un phare» läuft noch morgen Donnerstag um 18.30 Uhr im Kino Kunstmuseum in Bern.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 14. Mai 2014 auf Radio Bern Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Donnerstag, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar Rall und Michael Spar. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Die wünscht euch noch einen wunderschönen Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.